Noch während Jesus sprach, kam eine große Gruppe Männer. Sie wurden von Judas, einem der 12 Jünger, angeführt. Judas ging auf Jesus zu, um ihn mit einem Kuss zu begrüßen. Aber Jesus fragte ihn: Judas, willst du den Menschensohn mit einem Kuss verraten? Jetzt hatten auch die anderen Jünger begriffen, was vor sich ging. Aufgeregt riefen sie: Herr, sollen wir dich mit dem Schwert verteidigen? Einer von ihnen zog gleich das Schwert, schlug auf den Diener des hohen Priesters ein und hieb ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus befahl: Hört auf damit! Er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Dann fragte Jesus die obersten Priester, die Offiziere der Tempelwache und die führenden Männer des Volkes, die gekommen waren, um ihn festzunehmen: Bin ich denn ein Verbrecher, dass ihr euch mit Schwertern und Knüppeln bewaffnen musstet? Jeden Tag war ich im Tempel. Warum habt ihr mich nicht dort festgenommen? Aber jetzt ist eure Stunde da. Jetzt hat die Finsternis Macht. Die Männer verhafteten Jesus und führten ihn zum Palast des hohen Priesters. Petrus folgte ihnen in sicherem Abstand. Im Hof des Palastes zündeten sie ein Feuer an, um sich zu wärmen. Petrus setzte sich zu ihnen. Im Schein des Feuers bemerkte ihn eine Dienerin und sah ihn prüfend an. Der Mann da war auch mit Jesus zusammen, rief sie. Doch Petrus widersprach: Das ist unmöglich. Ich kenne ihn überhaupt nicht. Kurz darauf sah ihn ein anderer und meinte: Du bist doch einer von seinen Freunden. Ausgeschlossen. Ich doch nicht, wehrte Petrus ab. Nach etwa einer Stunde behauptete wieder einer: Natürlich gehörte der hier zu Jesus. Er kommt doch auch aus Galiläa. Aber Petrus stieß aufgebracht hervor: Ich weiß nicht, wovon du redest. In diesem Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Jesus drehte sich um und sah Petrus an. Da fielen Petrus die Worte ein, die der Herr zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn heute Nacht kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Er ging hinaus und weinte voller Verzweiflung.
Nachts auf meinem Bett sehnte ich mich nach meinem Liebsten. So gern wollte ich bei ihm sein, doch er war nicht da. Ich will aufstehen, die Stadt durchstreifen, durch die Gassen und über die Plätze laufen. Meinen Liebsten muss ich finden. Ich suchte nach ihm, doch vergebens. Bei ihrem Rundgang griff die Wache mich auf. Habt ihr meinen Liebsten gesehen? Fragte ich sie.
Ich weiß, was ihr denkt. Jeder normale Mensch würde das unter diesen Umständen denken. Du hast ihn im Stich gelassen. Du hast nur an dich gedacht. Du bist deinen eigenen Weg gegangen. Aber wenn ihr mal einen Moment darüber nachdenkt, was hättet ihr getan? Oh ja, es ist leicht, eine Situation aus sicherer Entfernung zu beurteilen. Aber wenn man mittendrin steckt, wenn um einen herum alles Mögliche gleichzeitig passiert, dann ist es so viel schwerer. Dann denkt man plötzlich nur noch an sich selbst, dann zählt nur noch eines: Wie kann ich meine eigene Haut retten? Aber was ihr wahrscheinlich nicht versteht, er wollte genau das. Er hat es genau darauf angelegt und ich hatte wirklich gedacht, dass er der Messias sein könnte. Nein, ich wusste es, aber nicht so. Und dann, letzte Nacht am Feuer, schaute er mich an. Ich weiß nicht, wie ich diesen Blick deuten soll. Da war doch noch so viel anderes passiert, so viel in so kurzer Zeit. Er hat unsere Füße gewaschen und uns einander geboten, uns zu lieben. Er hat das Brot mit uns gebrochen und uns gesagt, dass dies sein Blut sei. Hat Wein ausgegossen und gesagt, dass es sein Leib sei. Oder andersrum. Er hat gesagt, dass einer von uns ihn verraten würde. Und als Judas dann ging, sagte er wieder nichts. Er ließ ihn einfach gehen. Ich war empört. Sollen sie sich nur alle davonschleichen? Sollen sie ihm doch den Rücken zukehren? Ich nicht. Ich würde fest zu ihm stehen. Aber ich habe mich geirrt. Ich habe mich in Jesus geirrt und in mir selbst. Nach dem Mahl nahm er uns mit in diesen Garten und bat uns, wach zu bleiben. Aber es war zu viel. Irgendwie schien er immer um Dinge zu bitten, die ich nicht geben konnte. Also schliefen wir einfach ein. Als sie dann kamen, um ihn zu holen, festzunehmen, meine ich, das war bestimmt Judas, der sie dorthin gebracht hatte, war keiner von uns bereit. Plötzlich brach alles zusammen, nichts mehr war wie vorher. Und in mir schrie alles danach, dass Jesus ihnen sagte, wer er war. Er sollte irgendwas tun, irgendwas sagen, oder ich würde kämpfen. Aber er tat gar nichts, ließ sich einfach so mitnehmen. Das machte keinen Sinn, also kämpfte ich. Um das nochmal ganz klar zu sagen, ich habe versucht, sie aufzuhalten. War das etwa falsch? Wollt ihr mich dafür verurteilen? Kämpft ihr nicht? In diesem Augenblick wurde mir auch klar, dass sein Verständnis von der Aufgabe des Messias nie gleichbedeutend war mit dem, was ich gedacht hatte, was wir alle gedacht hatten. Die Erkenntnis traf mich wie ein Schlag. Ich hatte ja vorher schon einmal versucht, ihm das zu sagen, aber da hatte er mich Satan genannt. Tiefe Zweifel übermannten mich und rissen mich in die Tiefe. Es war, als hätte jemand in meine Brust gegriffen und seine kalte Hand um mein Herz geschlossen. War denn alles umsonst gewesen? War Jesus einfach nur der Verrückte, der Gotteslästerer, der Einfallspinsel, für den die anderen ihn hielten? Soll ich den bitteren Kelch, den mir der Vater gegeben hat, etwa nicht trinken? Das sagte er, als sie ihn wegführten. Aber was soll das bedeuten? Welcher Kelch? Welcher Vater? Ich weiß es immer noch nicht. Er spricht nun mal in Rätseln. Und seine Rätsel tun weh. Seine Worte waren immer unbequeme Wahrheit gewesen, wie eine Reizung der Haut. Man kratzt sich immer wieder, aber es geht nicht weg. Ich bin ihm dann gefolgt. Alle anderen verfielen in Panik. Er wurde weggebracht und für ein paar Augenblicke herrschte ein einziges Chaos. Keiner wusste, was er tun sollte. Keiner wusste, etwas zu sagen. Und doch schrien wir aufeinander ein, als ob jemand von uns schuld wäre. Also folgte ich ihnen. In einiger Entfernung und sehr vorsichtig. Aber es war schon zu spät. Ich konnte sehen, dass es vorbei war. Vielleicht war ich ein Narr, weil ich geglaubt hatte, dass es anders hätte ausgehen können. Als sie mich also fragten, ob ich ihn kenne, ob ich auch bei ihm gewesen, ob ich einer von ihnen sei, kam das Nein ganz leicht über meine Lippen. Weil, naja, ich kenne ihn gar nicht wirklich. Ich bin nicht bei ihm, ich bin keiner von ihnen. Jetzt nicht mehr. Es gibt kein Ihnen. Es ist vorbei. Und trotzdem, könnt ihr mir diese Frage beantworten, die Frage, die mich nicht mehr loslässt? Warum tat es so furchtbar weh, als Jesus sich zu mir umwandte und mich anschaute? Warum war ich so zutiefst erschrocken? Was hat er in mir gesehen? Was in mir soll noch ans Licht kommen? Er hatte tief in mich hineingesehen, hatte meine Torheit gesehen, meine Angst und mich trotzdem geliebt. Genau darum ging es, um Liebe. Und jetzt verstehe ich diese Liebe nicht mehr, weil ich nicht weiß, wer er wirklich ist. Wenn ihr also nach jemandem sucht, der schuld ist am Tod Jesu, dann schaut nicht mich an. Ja, ich habe es falsch verstanden, das haben wir alle und er auch. Findet euch damit ab. Schließlich sind das die Fakten. Er wurde gefangen genommen, verurteilt, geschlagen, festgenagelt, gekreuzigt. Wir haben es nicht verhindert. Wir haben unsere eigene Haut gerettet, so wie auch ihr die eure gerettet habt. Wir hatten Angst vor den Nägeln, die unsere Hände und Füße durchbohrt hätten, also rannten wir um unser Leben. Der Gedanke an die Nägel in seinen Händen gefällt mir auch nicht, aber es ist eben passiert. Ich war nicht dabei, als es passierte, aber es ist passiert. Es ist geschehen. Er wurde der jüdischen Obrigkeit ausgeliefert und ein römischer Soldat nagelte ihn an ein Stück Holz. Das war's. Schluss. Aus. Ende. Herr, wenn sich alles nur um mich dreht, ich mich selbst mit rosaroter Brille sehe, über die Gebühr überzeugt von mir, voller Selbstgefälligkeit und gnadenlos, wenn ich deine Weite meiner Enge unterwerfe, statt deinen neuen Horizont zu preisen, dann, Herr, schau mich an mit Liebe. Durchdringe die Rüstung meines Stolzes, gebiete meiner Hast Einhalt und hilf mir zu zweifeln an den übereilten Lösungen, mit denen ich meine Fehler zu rechtfertigen suche. Sieh in mich hinein, glaub an mich und hilf mir dabei, neu zu beginnen. Amen.
Da befahl Pilatus, Jesus abzuführen und ihn auszupeitschen. Die Soldaten flochten eine Krone aus Dornenzweigen und drückten sie ihm auf den Kopf. Dann hängten sie ihm einen purpurroten Mantel um, stellten sich vor ihn hin und spotteten. Es lebe der König der Juden. Dabei schlugen sie ihm ins Gesicht. Pilatus ging erneut zu den Juden hinaus und sagte, hört zu. Ich will ihn euch noch einmal vorführen, damit ihr erkennt, dass er unschuldig ist. Dann kam Jesus heraus. Er trug die Dornenkrone und den roten Mantel. Pilatus forderte die Menge auf, seht ihn euch an, was für ein Mensch. Aber kaum hatten die obersten Priester und die Männer der Tempelwache Jesus erblickt, fingen sie an zu schreien, ans Kreuz mit ihm. Daraufhin rief Pilatus, dann nehmt ihn doch selbst und kreuzigt ihn, denn ich bin überzeugt, er ist unschuldig. Die Juden entgegneten, wir haben ein Gesetz, an das wir uns halten. Und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich als Gottes Sohn ausgegeben. Als Pilatus das hörte, bekam er noch mehr Angst. Er ging wieder in den Palast zurück und fragte Jesus, woher kommst du? Doch Jesus gab ihm keine Antwort. Redest du nicht mehr mit mir? Fragte Pilatus. Ist dir nicht klar, dass es in meiner Macht steht, dich freizulassen oder ans Kreuz nageln zu lassen? Jetzt antwortete Jesus, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb hat der größere Schuld auf sich geladen, der mich dir ausgeliefert hat. Da versuchte Pilatus noch einmal, Jesus freizulassen. Aber die Juden schrien, wenn du den laufen lässt, bist du kein Freund des Kaisers, denn wer sich selbst zum König macht, lehnt sich gegen den Kaiser auf. Als Pilatus das hörte, ließ er Jesus hinaufführen an die Stelle, die man Steinpflaster nannte, auf Hebräisch Gabbata. Er selbst setzte sich dort auf den Richterstuhl. Es war um die Mittagszeit am Tag vor dem Passafest, an dem alle mit Vorbereitungen beschäftigt waren. Pilatus sagte zu den Juden, hier ist euer König. Weg mit ihm, brüllten sie, ans Kreuz mit ihm. Soll ich wirklich euren König kreuzigen lassen? Fragte Pilatus. Die obersten Priester riefen, wir haben keinen König, nur den Kaiser.
Rette mich, Gott, das Wasser steht mir bis zum Hals. Ich versinke im tiefen Schlamm, meine Füße finden keinen Halt mehr. Die Strudel ziehen mich nach unten und die Fluten schlagen schon über mir zusammen. Ich habe mich heiser geschrien und bin völlig erschöpft. Meine Augen sind vom Weinen ganz verquollen und vergeblich halte ich Ausschau nach meinem Gott. Wie viele hassen mich ohne jeden Grund.
Wahrheit. Sie mögen entschuldigen, dass ich nicht einstimme in die allgemeine Begeisterung über dieses Wort. Es ist nämlich nicht so einfach, wie man denkt. Meistens gibt es kein Schwarz oder Weiß, keine absolute Klarheit, sondern eher Grautöne, ineinander, übergehend aufeinander stoßen. Die reine Wahrheit ist selten, schwer zu begreifen. So als würde man versuchen, den Wind festzuhalten. Das war Jesu Fehler. Er hatte etwas vor Augen, ganz klar. Oder besser, er dachte, er sei klar. Nehmen Sie also bitte Ihre Scheuklappen ab und hören Sie auf, mit dem Finger auf mich zu zeigen. Und rufen Sie sich einmal die eine Kleinigkeit ins Gedächtnis, die in dieser leidigen Geschichte tatsächlich in die Schwarz-Weiß-Kategorie fällt. Ich habe versucht, ihn freizulassen. Ich wollte nicht, dass er getötet wird. Ich musste es tun, um den Frieden zu erhalten. Die Massen hatten sich gegen ihn gewandt. Ich hatte keine andere Wahl. Ich mochte den Mann tatsächlich. Er hatte eine gewisse unbeugsame Seelenruhe an sich, nicht distanziert, sondern innerlich stark. Klar, das war nicht bequem. Viele haben es bemerkt und etwas gesagt. Meine Frau riet mir, mich nicht mit ihm abzugeben, ihn gehen zu lassen. Ich habe es ja bereits gesagt, genau das wollte ich tun. Aber die Ereignisse sind aus dem Ruder gelaufen. Die Menge drohte außer Kontrolle zu geraten. Alle schrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Diesen Mann, den sie ihren König nannten. Diesen Mann, über dessen Kommen sich so viele gefreut haben. Weg mit ihm, schrien sie. Tu deine Pflicht gegenüber Rom. Er bedroht eure Autorität, tötet ihn. Selbst die eigenen religiösen Führer hatten Angst vor ihm. Das konnte man sehen. Aber sie hatten auch Angst vor der Reaktion der Masse, wenn sie ihn selbst verurteilt hätten. Und das hätten sie tun können. Er wäre nicht der Erste gewesen, den sie gesteinigt hätten. Aber sie wollten, dass wir dieses Problem lösen. Sie wollten ihre Hände in Unschuld waschen. Schon komisch. Ich kann kaum glauben, dass ich Ihnen das hier erzähle, denn genau das wollte ich auch, meine Hände in Unschuld waschen. Dieser Mann hat mich unruhig gemacht und ich habe ihm so viele Möglichkeiten geboten, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Es war fast, als wäre er entschlossen gewesen zu sterben, als hätte er gewollt, dass sich die Nägel in sein Fleisch bohren. Nach einer Weile sprach er fast gar nicht mehr mit mir, ignorierte meine Fragen, sprach über ein Königreich, das über das Römische Reich hinausging. Dann schwieg er und hat sich selbst das Urteil gesprochen mit diesem kleinen, trotzigen Versuch des Widerstandes. Denn es gab kein Königreich. Er hatte keine Macht. Seine Nachfolger hatten ihn verlassen und die Menge schrie nach seinem Blut. Letztlich war ich es, der ihn retten versuchte. Verstehst du nicht? Fragte ich direkt ins Gesicht. Weißt du nicht, dass es in meiner Macht steht, dich freizulassen, aber dass ich auch die Macht habe, dich kreuzigen zu lassen? Und dann, man muss diese Respektlosigkeit eigentlich bewundern, dann sagte er, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb trägt der, der mich dir übergeben hat, eine größere Schuld. Obwohl, wie gesagt, eigentlich war es nicht respektlos und es war ganz sicher mehr als Trotz. Es war verrückt. Aber er war nicht verrückt. Das hat mich an diesem Mann so durcheinander gebracht. Er war, als gäbe es da etwas in ihm, das ihn stark machte, vorwärts trieb und ihm die Kraft verlieh, sich mir entgegenzustellen, sich Rom entgegenzustellen und selbst seiner eigenen geistlichen Obrigkeit so sehr, dass man den Eindruck hatte, er würde das Kreuz, das wir ihm gaben, selbst ergreifen, es festhalten, als ob er es nicht allein für sich selbst tun würde. Deshalb wollte ich ihn freilassen. Dieser Barabbas, die das Volk plötzlich so unbedingt retten wollte, war ein Monster, es war ein Mörder, eine Bedrohung. Aber der lebt und dieser Jesus, der König der Juden, der stirbt. Ein Sünder gerettet, ein guter Mensch, ein Sohn Gottes getötet. Was macht das für einen Sinn? Aber ich übernehme nicht die Schuld dafür. Ich habe laut und deutlich gesagt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Ich habe das Volk entscheiden lassen. Ich habe mir sogar eine Schüssel mit Wasser bringen lassen, damit ich meine Hände vor ihren Augen waschen konnte. Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen, habe ich gesagt, und dann bin ich gegangen. Was hätte ich denn tun können? Es hätte sonst einen Aufstand gegeben. Wenn Sie also einen Schuldigen möchten, einen Sündenbock, wenn Sie jemanden suchen, der sagt, ich war es, der die Nägel in seine Hand geschlagen hat,
Ich bin schuld, ich habe ihn getötet. Dann schauen Sie nicht mich an, meine Hände sind rein. Schauen Sie auf seine eigenen Leute, auf die jüdischen Anführer. Schauen Sie auf diejenigen, die ihn mir übergeben haben. Sie trifft die größere Schuld, sie halten die Nägel in der Hand. Sprechen Sie mit Hannas, sprechen Sie mit dem hohen Priester Kaiphas. Er hasste Jesus, seine Macht war bedroht, nicht meine. Jesus hätte Rom niemals gestürzt, hätte aber dieses lächerliche Farce ihrer eigenen religiösen Gehabes ins Wanken bringen können. Ich bin unschuldig. Das Blut dieses Menschen klebt nicht an meinen Händen. Verstehen Sie das nicht? Unschuldig. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Herr, wenn ich stolz auf meine eigene Unschuld blicke, mich weigere, die Konsequenzen meines Handelns zu tragen und meine, den Schlaf der Gerechten schlafen zu können, dann rüttle mich wach. Zeige mir, worauf es ankommt. Wisch weg die Schutzschicht meiner Einbildung mit den Tränen der unzähligen Weinenden, der Verzweifelten und der Verlassenen. Decke schonungslos auf, was mein Anteil daran ist. Und dann, Herr, mach mein Herz offen für deine Weisheit und reinige mich von innen heraus. Amen.
Sie ließen ihn gefesselt abführen und übergaben ihn Pilatus, dem römischen Statthalter. Als Judas, der Verräter, sah, dass Jesus zum Tode verurteilt werden sollte, tat es ihm leid, was er getan hatte. Er brachte den obersten Priestern und den führenden Männern des Volkes die 30 Silbermünzen zurück. Ich habe Unrecht getan und einen Unschuldigen verraten, bekannte er. Was geht uns das an? Gaben sie ihm zur Antwort. Das ist deine Sache. Da nahm Judas das Geld und warf es in den Tempel. Dann lief er fort und erhängte sich. Die obersten Priester nahmen die Münzen an sich, waren aber der Meinung, dieses Geld dürfen wir nicht in den Tempelschatz legen, weil Blut daran klebt. Nachdem sie die Sache besprochen hatten, beschlossen sie, mit dem Geld eine Tongrube zu kaufen und einen Friedhof für die Fremden daraus zu machen. Noch heute heißt dieser Friedhof deshalb Blutacker. Auf diese Weise erfüllte sich, was Gott durch den Propheten Jeremia gesagt hatte. Sie nahmen die 30 Silberstücke, so viel war er dem Volk Israel wert, und kauften das Land von den Töpfern, wie der Herr es mir befohlen hatte.
Lass mich deinem Herzen nahe sein, so wie der Siegelring auf deiner Brust. Ich will einzigartig für dich bleiben, so wie der Siegel reif um deinen Arm. Unüberwindlich wie der Tod, so ist die Liebe, und ihre Leidenschaft so unentrinnbar wie das Totenreich. Wen die Liebe erfasst hat, der kennt ihr Feuer. Sie ist eine Flamme des Herrn. Mächtige Fluten können sie nicht auslöschen, gewaltige Ströme sie nicht fortreißen. Böte einer seinen ganzen Besitz, um die Liebe zu kaufen, so würde man ihn nur verspotten.
Ich muss das erklären. Ihr müsst das verstehen, es ist nicht so, wie es aussieht. Wir hatten alle so große Hoffnungen, wahrscheinlich zu große. Aber wir dachten wirklich, dass Jesus unser Volk befreien könnte, die römischen Fesseln zerreißen, unserem Volk sein Selbstvertrauen zurückgeben, uns dabei helfen, uns wieder als Gottes auserwähltes Volk zu fühlen, wieder eine mächtige Nation zu werden. Am Anfang war alles gut. Ich habe tatsächlich geglaubt, dass Jesus der Messias Gottes sein könnte. Er sprach mit Vollmacht. Er kannte sich in der Heiligen Schrift aus. Es war das erste Mal, dass ich einen Menschen kennenlernte, der sich genauso wie ich nach dem Reich Gottes sehnte. Nicht wie die jüdischen Anführer mit ihrer Diplomatie und ihrem Takt. Immer um Kompromisse bemüht. Sie sind feige Bürokraten und hemmen uns nur. Aber Jesus war anders. Und es sah so aus, als würde er es mit ihnen aufnehmen, uns voranbringen. Aber dann änderte sich alles. Er sprach plötzlich wie einer, der mehr als ein Gesalbter wäre, als wäre er Gott selbst. Als hätte er ein bestimmtes Ziel von Gott bekommen Und das hat er sicher auch, aber nicht so. Er sprach in Rätseln. Von dem Boden sterbenden Samen und dann zu einigen von uns ganz direkt über seinen eigenen Tod. Sagte, dass er, wenn alles so weiterginge wie bisher, leiden müsse und sterben müsse. Ich protestierte. Wofür sollte Sterben denn gut sein? Was hilft es, wenn er leidet? Gibt es nicht schon genug Leid in der Welt? Genug Elend? Was wir brauchen, sind wirkliche Taten. Wir brauchen jemanden, der die Menschen inspiriert und führt. Wir wollen keinen, der für uns stirbt. Ganz gleich, wie gut er ist oder auch nicht ist. Aber Jesus war unerbitterlich. Er gab nicht nach. Er sprach über Liebe. Liebe bis zum Schluss. Auf mich wirkte das eher wie Kapitulation. Leiden, sterben, lieben, selbst wenn du mit dem Gesicht im Dreck liegst? Wie soll das zum Frieden führen? Es stärkt doch nur den Arm deiner Feinde und sieht aus wie Schwäche. Das habe ich ihm gesagt. Ich habe ihm gesagt, dass sie Schwäche verachten und gnadenlos ausnutzen werden. Er lachte nur. Lachte tatsächlich. Ich will, dass ihr sanftmütig seid, nicht schwach, antwortete er mir. Er verstand einfach nicht. Als wir uns auf den Weg nach Jerusalem machten, fühlte ich mich mit jenem Tag weiter von ihm entfernt, immer weiter von seinem Herzen. Ich konnte den Weg, den er gehen wollte, nicht verstehen. Gestern Abend dann erreichte die Situation ihren Höhepunkt. Wir hatten alles für das Passafest vorbereitet. Aber bevor wir uns zum Essen niedersetzten, nahm er sich ein Handtuch und eine Schüssel mit Wasser und wusch uns die Füße. Ganz ehrlich, es war so erniedrigend. Petrus verzog das Gesicht vor Verlegenheit und hatte wenigstens den Mut zu protestieren. Aber wir anderen, wir waren wie Lämmer, die zur Schlachtbank geführt wurden. Wir ließen es zu, dass er uns bediente. Dabei brauchen wir ihn als den, der uns führt. Wir brauchen ihn, damit er den Menschen eine Vision der Veränderung vermittelt. Wir brauchen Klarheit. Und was tut er? Er wäscht unsere Füße. Sagt uns, dass wir das Gleiche auch tun sollen, dass wir einander lieben sollen. Natürlich, einander lieben ist etwas Feines, aber die Welt braucht mehr als Liebe. Sie braucht Veränderung, sie braucht Anleitung, sie braucht Taten. Und dann, als er das Brot brach, habe ich ihn überhaupt nicht mehr wiedererkannt. Er war jemand anders. Sagt er all das Zeug von Leiden und Sterben noch einmal. Dieses Brot ist mein Leib. Dieser Wein ist mein Blut. Für mich war das der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Wollte er denn getötet werden? Würde er weiter lieben, selbst wenn sie ihn gefangen nehmen, ihn bis ans Kreuz nageln würden? Ich glaube nicht. Und ehrlich zu sein, glaube ich, dass er meine Abscheu gesehen, vielleicht sogar erraten hat, was in meinem Kopf vorging. Er sagte etwas davon, dass einer von uns, mit denen er das Brot teilte, ein Verräter sei. An dem Punkt bin ich gegangen. Ich habe nichts verraten. Ich war all dem treu, was wir glaubten. Er war es, der sich verändert hatte. Wir hatten alles zurückgelassen, um ihm zu folgen, und jetzt sah es so aus, als wäre ihm das egal, als würde er die Kontrolle ganz absichtlich aus den Händen geben. Er war so tatkräftig, so entschieden gewesen, und jetzt plötzlich war er passiv, ließ alles um sich herum einfach geschehen. Ich hielt es nicht mehr aus. Ich musste eine Entscheidung herbeiführen, musste herausfinden, was er wirklich dachte. Und ja, Kaiphas und Hannas waren bereit, mit mir in Kontakt zu treten. Ich hatte schon mit ihnen gesprochen. Aber ich bin nicht auf ihrer Seite, das müsst ihr mir glauben. Ich stehe auf keiner Seite. Ich tat es, damit die Wahrheit endlich ans Licht kommt. Ich weiß, es klingt hart, aber die Wahrheit ist, dass er nicht das ist, was er zu sein denkt. Er ist nicht der Messias, der er sein sollte. Nicht der Messias, den wir wirklich brauchen. Denn man verändert die Welt nicht, indem man seine Feinde liebt oder die andere Wange hinhält. Man verändert die Welt auch nicht durch Liebe und auch nicht dadurch, dass man den Menschen die Füße wäscht. Es war vorbei und plötzlich wirkte er auf mich ganz klein wie ein Hochstapler. Also sagte ich ihnen einfach, wo sie ihn finden könnten. Als wir dort ankamen, war es so dunkel und er wirklich so klein und schwach, dass sie ihn unter den vielen Menschen gar nicht erkennen konnten. Also ging ich zu ihm hin und küsste ihn. Ich zeigte ihnen, wen sie festnehmen mussten. Stolz bin ich darauf nicht, auf den Kuss. Aber er musste fortgeschafft werden. Es war seine letzte Chance und er hat sie vertan. Er sagte nicht ein einziges Wort. Und was danach passierte, habe ich nicht gesehen. Ich war weit weg. Aber seltsam, er hat tatsächlich weiter geliebt, hat weiter seine Wange hingehalten, selbst als die Nägel seine Hände durchbohrten. Genau das sagen die Leute. Er hat geliebt bis ans Ende. Merkwürdig. Und mir ist kalt, als ob der Schatten des Kreuzes auf mir läge. Und jetzt wollt ihr mir die Schuld geben dafür. Wollt, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird, dass jemand die Schuld auf sich nimmt. Aber es ist sein Werk. Genau dahin führt nämlich Liebe und ändern kann sie nichts, oder doch? Schaut in den Spiegel, wenn ihr einen Schuldigen wollt. Wälzt nicht alles auf mich ab. Habt ihr nicht gehört, was all die anderen gesagt haben? Ihr habt ihn freudig empfangen. Jeder einzelne von euch habt Hosianna gesungen und mit Palmzweigen gewedelt. Habt euch so gefreut, ihn zu sehen. Innerhalb von nur wenigen Tagen habt ihr ihn zum Himmel gehoben und in den Staub getreten. Ihr habt nach seinem Blut geschrien. Ihr wolltet seinen Tod und habt in grimmiger Befriedigung gelächelt, als er seinen letzten Atemzug tat. Wenn ihr jemanden wollt, der am Tod Jesu schuld ist, dann schaut euch auf euch selbst, nicht woanders hin. Es war genauso eure Sünde, euer Stolz, eure Weigerung zu lieben wie meine, die ihn dorthin gebracht hat. Hört auf, es zu leugnen. Ihr habt die Nägel eingeschlagen, jeder Einzelne von euch. Herr, wenn Dunkelheit mich zu überwältigen, die Verstiegenheit meiner eigenen Schlussfolgerungen mich zu ersticken droht, wenn es keinen gibt, an den ich mich wenden kann, alle Brücken hinter mir niedergebrannt sind und mein letzter Trumpf bereits gespielt ist, dann spüre mich auf, hol mich ein. Ich weiß, dass ich ständig renne. Ich scheine gar nichts anderes mehr tun zu können. Selbst die Richtung, in die ich unterwegs bin, ist mir egal geworden. Nur anhalten kann ich nicht. Sei du für mich da, in den stillen Momenten selbst auferlegter Hölle, wenn sich der Strick um meinen Hals legt und die Aasgeier sich versammeln. Du bist meine einzige Hoffnung. Das habe ich immer gewusst, konnte dir aber dennoch nie folgen. Jetzt, Herr, würde ich gern dein Brot essen. Jetzt, da ich wenigstens hungrig bin, gib mir dich selbst zur Speise. Amen.
Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte 3 Stunden. Gegen 3 Uhr rief Jesus laut, Eli, Eli, lema sabachthani, das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von den Umstehenden aber meinten, hört doch, er ruft den Propheten Elia. Einer von ihnen holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Essigwasser und steckte ihn auf einen Stab, um Jesus davon trinken zu lassen. Wir wollen doch sehen, ob Elia kommt und ihn herunterholt, sagte er. Aber Jesus schrie laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Der römische Hauptmann, der gegenüber vom Kreuz stand, hatte mit angesehen, wie Jesus starb und rief, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Einige Frauen hatten das Geschehen aus der Ferne beobachtet. Unter ihnen waren Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus, dem Jüngeren, und von Josef sowie Salome. Sie waren schon in Galiläa bei Jesus gewesen und hatten für ihn gesorgt. Zusammen mit vielen anderen Frauen waren sie mit Jesus nach Jerusalem gekommen.
Ich schlief, doch mein Herz war wach. Da es klopft, mein Liebster kommt. Mach auf, mein Mädchen, meine Freundin, meine Liebste, meine Vollkommene. Mach auf, denn mein Haar ist nass vom Tau der Nacht. Ich habe mein Kleid schon ausgezogen, soll ich es deinetwegen wieder anziehen? Meine Füße habe ich schon gewaschen, ich würde sie nur schmutzig machen. Jetzt streckt er seine Hand durch die Öffnung in der Tür. Mein Herz schlägt bis zum Hals, weil er in meiner Nähe ist. Ich springe auf und will dem Liebsten öffnen. Meine Hände greifen nach dem Riegel. Sie sind voll von Myrrenöl. Schnell öffne ich die Tür für meinen Liebsten, doch weg ist er, spurlos verschwunden. Entsetzen packt mich, er ist fort. Ich suche ihn, doch ich kann ihn nirgends finden. Ich rufe laut nach ihm, doch er gibt keine Antwort. Bei ihrem Rundgang greifen mich die Wächter auf. Sie schlagen und verwunden mich, sie reißen mir das Kopftuch weg. Ihr Mädchen von Jerusalem, ich beschwöre euch, wenn ihr meinen Liebsten findet, dann sagt ihm, dass ich krank vor Liebe bin.
Ich habe den ganzen Tag gewartet. Die Sonne hat langsam ihre Bahn über den Himmel gezogen und ich habe gewartet. Ich stand im Schatten abseits von der Menge, als sie schrien und spotteten. Ich sah den Hass in ihren Augen und ließ mich von ihnen mitziehen durch die verwinkelten Straßen zur Stadtmauer. Ich sah, wie es geschah, sah, wie sie ihn auf dem Kreuz ausstreckten, sah, wie sie die Nägel einschlugen, wie sie das Kreuz aufstellten und die ganze Zeit dieses Schreien in meinen Ohren. Menschen, die ihn laut beschimpften, die Witze machten, alle waren völlig überdreht. Aber der Tod kommt nur langsam. Und während ich da stehe, bewegungslos, wie festgenagelt, meinen Blick fest auf ihn gerichtet, entfernen sich alle anderen immer mehr. Er sagt nichts mehr. Kein Wunder geschieht. Es gibt kein Feuerwerk. Nur die Sonne, die langsam am Himmel dahinzieht, die erdrückende Hitze und er, dessen Leben sich dem Ende zuneigt, so, als ob man eine Saite aufspannt, fester und fester, bis sie einfach reißt. Genau das geschah mit ihm, und ich konnte es nicht aufhalten. Ich stand nur da und wartete und schaute. Es war das Letzte, was ich ihm geben konnte, ihm, der mir so viel gegeben hatte, der mir meine Würde zurückgegeben hatte, der mich so sah, wie ich bin. Er heilte mich nicht mit einer spektakulären Demonstration von Macht, sondern durch Bestätigung und Liebe. Er machte wieder einen Menschen aus mir, sah, was ich sein konnte und richtete mich auf. Und nun ist er da gelandet, aufgerichtet und erhöht, wie er es gesagt hatte. Jedoch ist niemand dadurch zu ihm hingezogen worden. Nur wenige von uns sind übrig geblieben, schauend und wartend. Als die Soldaten ihm die Nägel einschlugen, wandte er sich ihnen zu und vergab ihnen. Und er wollte nicht einmal mit Pilatus oder Kaiphas oder irgendjemand anders diskutieren, als ob er wusste, dass es bei dem, was ihm geschah, nicht nur um sie ging und die Schuld deshalb nicht bei ihnen lag. Er ließ auch Judas tun, was er tun würde, obwohl er es wusste. Und ein letztes Mal rettete er Petrus vor sich selbst und hinderte ihn daran, sein Schwert zu schwingen, als ob er ganz allein gegen das römische Imperium antreten könnte. Genau das hat Jesus getan. Er ist für uns alle angetreten. Ich sehe es in seinem Sterben. Genau deshalb fühle ich mich so elend, so zutiefst müde. Er liebt weiter. Die Liebe ist die reine, unaufhaltsame Kraft, die hinter allem steht. Das ist für mich der Sinn des heutigen Tages. Während dieser ganzen Woche, die einer Achterbahn glich und besonders während dieser letzten Stunden, hörte er keinen Augenblick auf zu lieben, selbst als es viel Stärke brauchte, noch zu lieben, als die Wahrheit gesagt werden musste, als er keine Optionen mehr übrig hatte, keine Macht, die er nutzen konnte, selbst da liebte er. Darum flohen sie alle. Seine Liebe ist zu gewaltig, so allumfassend, so einschüchternd. Sie wirft einen Schatten, der selbst den der Sonne an Länge und Tiefe übertrifft. So hell ist ihr Licht. Und ich musste dieses Licht einfach immer weiter anschauen, bis es unterging, bis unser Hass, unsere Gier, unser Neid, unsere Bosheit es ausgelöscht hatten. Am Ende kam nur noch murmelndes Beten von seinen Lippen, ein Aufschrei gegenüber dem Gott, der ihn verlassen hatte. Jeder wird jetzt versuchen, einen Schuldigen für diese Geschichte zu finden, für diese dumme Verschwendung von Leben, für diesen Angriff auf die Liebe, für das Töten des Mannes, der mit Menschlichkeit gezeigt hat, der mir Gott gezeigt hat, auf eine Art und Weise, wie ich ihn nie vorher gesehen hatte. Sie werden sich anstellen, um wie Pilatus ihre Hände in Unschuld zu waschen. Ich aber weiß, wer die Schuld trägt. Ich weiß es und bin gleichzeitig dadurch befreit. Denn ich war es. Ich habe zugesehen, wie sie ihm das Kreuz auf die Schultern geladen und die Nägel in seine Hände geschlagen haben. Und es war, als hätte ich es selbst getan. Ich hielt die Nägel in meinen Händen. Ich nahm sie zwischen die Finger und ließ den Hammer darauf niederschmettern. Es war mein Unverstand, mein Stolz, mein Neid, meine Bosheit, die im Weg standen, die alles falsch verstanden, die ihn da oben hingebracht hatten. Jedes davon ist einer der eingeschlagenen Nägel. Und ich meine nicht nur mich, sondern alle die Menschenmenge ausmachen, die die Welt bevölkern. Verantwortung übernehmen, aber kann ich nur für meinen eigenen Anteil. Deshalb schaue ich zu. Darum warte ich immer noch hier. Wir wussten nicht, wie wir mit solch einer Liebe umgehen sollten, also haben wir sie zerstört. Aber während ich da stand und zum Kreuz hinaufschaute, fühlte ich mich gleichzeitig überführt und erleichtert. Sie haben ihn heruntergenommen. Jetzt sehe ich nur noch das leere Kreuz, die Stelle, an der er gehangen hat. Ihn selbst sehe ich nicht mehr. Aber seine Liebe ist geblieben, bis ans Ende, bis hin zum Tod, selbst als alles und alle ihn abgelehnt hatten und er allein blieb im letzten Kampf seines verloschenen Lebens, war die Liebe noch da. Ich weiß nicht, was das für mich in Zukunft bedeuten wird und was daraus Gutes entsteht, aber ich sehe es deutlich. Für meine Sünden hat er dort gehangen und gelitten. Und irgendwie habe ich durch die Beharrlichkeit seiner Liebe die Freiheit gewonnen, selbst wieder zu lieben. Also haben Sie Nachsicht mit mir. Sie dürfen auch ruhig über mich lachen, wenn Sie möchten. Aber ich werde weiter warten. Ich werde versuchen, weiter zu lieben. Irgendwie möchte ich mich selbst dort oben ans Kreuz hängen, aber das muss ich nicht mehr. Er hat es für mich getan. Er hat all die Sünden, all die Nägel genommen, hat sie aufgehoben, an sich genommen und verwandelt. Das ist es, was ich in seinem Tod gesehen habe, und ich möchte vor Trauer weinen darüber, dass wir so stur und dumm sein konnten, und vor Freude darüber, dass eine Liebe wie diese in unsere Herzen gekommen ist. Jetzt begraben sie ihn, und bald wird die Sonne untergehen und der Tag ist vorbei. Es ist kühler geworden. Die Welt sieht ein bisschen dunkler aus. Morgen ist Sabbat. Aber ich bin hier noch nicht fertig. Ich werde warten, und wenn der Sabbat vorbei ist, werde ich ihm meinen Respekt zollen, werde meine Pflicht tun und meinen Dank bringen. Ich werde ihn noch einmal salben, seinen Körper für den Tod bereiten. Hört also auf, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und wartet mit mir. Spürt den Nagel in eurer eigenen Hand und empfangt dieses atemberaubende Geschenk beharrlicher Liebe, ausgegossen in seinem Tod, gebrochen für euch. Herr, ich weiß nicht, wie ich beten soll und erst recht nicht, worum ich bitten soll. All meine Energie ist verbraucht, ich kann nicht mehr weinen, mein Herz ist leer. Ich sehe deine Schönheit und ich sehne mich danach, wieder die feste Gewissheit zu haben, dass du da bist. Aber ich kann dich nicht mehr finden, dort, wo du gewesen bist. Und in den unfassbaren Augenblicken deines Gehens ist mir all das, was einmal gewiss war, durch die Finger geglitten und zusammen mit deinem Blut und meinen Tränen im Rinnstein verschwunden. Hilf mir dabei zu warten. Verankere in meinem Herzen das Wissen um deine Schönheit und die Zuversicht auf das, was deine Gegenwart mit sich bringt. Leite mich auf dem Weg, der zum Leben führt, stärke meinen Schritt auf diesem Weg. Hebe meine Augen auf zu den neuen Horizonten und mach, dass ich dich dort sehe, ganz gleich, was auch kommen mag. Denn ich glaube fest daran, dass du der Retter der Welt bist und wir durch dein Kreuz geheilt sind. Amen.
Jesus wurde nicht von bösen Menschen getötet, sondern von unendlich vielen Guten, die uns unzählig kleine Kompromisse machten, die ihre eigene Haut retteten. Die erkannten den Einzigen nicht, der eben sie retten konnte. Indem sie ihn ans Kreuz nagelten, befreite er sich von dem Gerüst ihrer eigenen, selbst errichteten Kreuze. Gott hat in Christus vollbracht, was wir selbst nicht hätten vollbringen können. Er hat das besiegt, was ihn ans Kreuz brachte. Unsere Sünde, unser Gefangensein in uns selbst, unser Gott spielen wollen. Im Kreuz ist unser Heil. Im Kreuz ist unser Leben, im Kreuz ist unsere Hoffnung.